Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, der Wagner-Aufstand der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Der Mann, der im Hintergrund gelacht hat. Der Einzige, der über meine Witze lacht. Peter, wichtig. Wie geht's dir, Peter?
Ja, interessant, dass du es schaffst, im ersten Satz schon bei der Vorstellung das Level hier wieder auf höchst politisch zu packen.
Der packt immer die Politik da rein, das ist immer das Gleiche.
Ist doch so. Und das Problem ist ja, gerade bei Wagner, man weiß jetzt nicht in welche Richtung. Also heute vielleicht mehr als gestern, aber nicht als vorgestern und vor allem nicht als übermorgen.
Also ich weiß schon, bei einem Film, den wir heute besprechen, da weiß ich nicht, wie man das, ohne das irgendwie politisch oder zumindest sozial einzuordnen. Wie soll man den dann besprechen?
Gar nicht.
Eben.
Ja, machen wir einen Aufstand, oder?
Deswegen lassen wir das. Ich brauche eh Urlaub. Ich bin durch. Ich bin, ne, hier sowieso, es ist heiß unterm Dachgeschoss und so.
Mhm.
Nicht unterm Dachgeschoss, im Dachgeschoss. In meinem Dachgeschoss ist es super heiß. In
meinem
privaten
Dach.
Ja, unter meinem persönlichen Dach, in meinem Kopf ist schon ganz heiß und ich schmilze vor mich hin. Dennoch gibt es keine Sommerpause bei den Filmfressen, bei Cinephil. Gibt's nicht, machen wir nicht.
Gibt nur eine Weihnachtspause.
Ja, wir haben ja keine Gewerkschaft, die sich dafür einsetzen kann und so, ne? Es gibt manchmal maximal eine Weihnachtspause, auch mehr so eine Geburtstagspause, die ich mir manchmal gönne.
Das ist ein Problem in einer Zwei-Personen-Gesellschaft. Es gibt entweder eine dominierende Mehrheit oder einfach 50-50.
Jetzt kommst du mit der Politik.
Das ist ja immer das Gleiche. Die machen nur Politik. Ist das ein Politik-Podcast oder was machen die da?
Also theoretisch bräuchten wir einen dritten.
Ja, wir holen uns für nächste Woche. Nächste Woche ist die 200. Cinephil-Folge. Wie geil ist das denn?
Was hältst du davon, wenn wir zwei noch dazu holen?
Geil. Kennst du jemanden?
Nee. Du?
Ja, ich rufe zwei an. Die kommen. Die kommen auf jeden Fall. Besprechen wir zwei ganz besondere Filme. Das heißt, für die nächste Woche ist die 200. Cinephil-Folge. Da gibt es ein Special und dann sprechen wir erst in dem Podcast danach über Indiana Jones.
Stimmt, genau.
Ja, darf man das noch sagen? Ist das okay, Indiana Jones?
Er sagt einfach in Diana Jones.
Ja.
Dann wird es nochmal direkt, geht es nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung.
Ist auch wieder so ein politisches Thema, Indiana und so. Und deswegen müssen wir mal gucken. Aber wir haben auch ein paar Western dabei heute. Schön.
Ja.
Freut sich der Peter.
Ja, vielleicht haben wir auch nächste Woche noch, übernächste Woche noch einen Western dabei. Ich habe nämlich gesehen, den werde ich jetzt diese Woche nicht reinpacken, weil es dann zu westernlastig wäre und ich gerne noch den einen oder anderen Kinofilm besprechen würde. Es gibt einen neuen Film von, hier wäre er, Trespass und Warriors.
Walter Hill.
Dead for a Dollar. Den werde ich in zwei Wochen besprechen. Der läuft jetzt schon bei Netflix. Aber wie gesagt, ne, man kann sich darauf bis dahin gedulden und vielleicht auch darauf freuen.
Trespass ist übrigens auch ein cooler Film.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich mir nur geholt.
Kennst du
nicht? Börse.
Nee. Ach, krass.
Nee.
Da habe ich mir vor Jahren mal die amerikanische DVD geholt, weil den gab es ewig in Deutschland nicht oder nur auf dem Tape, dann natürlich nur auf Deutsch.
Ja.
Habe ich mir aus der Videothek damals ausgeliehen. Ich fand den halt cool, weil Ice-T dabei und so. Ne?
Ja.
So eine ganz coole Schauspielerriege. Aber der hatte es auch nicht so leicht. In den USA ist der ein bisschen untergegangen, wegen der Aufstände da. Damals zu der Zeit. Und das ist auch schon wieder politisch. Jetzt werden sie wieder politisch. Das gibt's doch nicht.
Ja, scheiße. Ich glaube, das geht auch ziemlich politisch weiter.
Die Sache ist Politik und Kunst, aber da habe ich schon viel zu gesagt. Aber na gut, Peter, warst du im Kino?
Ja, tatsächlich.
Also außer um da zu arbeiten.
Stimmt, so gesehen war ich quasi jeden Tag im Kino. Ein Film, der sich relativ lange gehalten hat, aber das lag hauptsächlich daran, dass er in ganz wenigen, ganz kleinen Kinos gelaufen ist, nämlich Empire of Light.
Empire of the Light. Geht das so?
Nein, ganz und gar nicht. Ein Film, der, glaube ich, sogar schon im April angelaufen ist. Wie gesagt, der lief irgendwie unterm Radar. Ich wollte den auch im April schon gesehen haben, aber hat dann irgendwie aus was für Gründen auch immer nicht geklappt.
Aus politischen Gründen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, aber wahrscheinlich hauptsächlich, weil der halt so fast gar nicht gespielt wurde. Was halt komisch ist, weil die Namen, die hier, mit denen man den Film hätte groß bewerben können, beeindruckend sind. Ne? Also fängt damit an, Regisseur.
Peter Wichtig.
Sam Mendes.
Ah, okay.
Der uns oder mich auf jeden Fall in den letzten Jahren mit 1917 auf jeden Fall ziemlich beeindruckt hat. Dann eine großartige britische Schauspielerin. Nicht die einzige britische Schauspielerin hier natürlich.
Tilda Swinton.
Nee, Olivia Colman.
Ah, das ist so. Ja, die ist auch super.
Die Swinton ist doch keine Britin, oder?
Nee.
Ist sie Britin?
Gehört Schottland nicht mehr zu Großbritannien? Ich weiß nicht, was die da wieder gewählt haben.
Okay, ja, sorry.
Kann sein, dass die da wieder irgendwas gewählt haben da in Kleinbritannien. Da weiß ich doch nicht, was sie da machen und so.
Ich muss gestehen, mir ist das in der Regel ziemlich egal, wo die herkommen. Ich dachte tatsächlich, die wäre Amerikanerin. Gut. ist sie nicht.
Du hast gedacht, Tilda Swinton ist Amerikanerin?
Achso, stimmt, der Akzent, ne?
Wow, ah, okay, wow. Also zumindest europäisch hätte man sich schon, egal.
Denken, ja.
Aber wir sind ja hier, wir können alle was lernen hier. Ist doch schön.
Ja, zum Beispiel, dass Colin Firth ein Brit ist. Und Toby Jones ist hier auch in einer schönen Nebenrolle zu sehen.
Warte mal, ganz kurz, Colin, ich hätte gedacht, der wäre Ire. Aber ist der gar nicht, ne? Er ist ein britischer Schauspieler. Okay, macht ja nichts.
Gut. Puh, ich war mir jetzt auch nicht sicher. Ich habe es jetzt einfach mal vermutet, weil der Rest halt Briten sind, zumindest die, die ich kenne. Toby Jones ist Brite und Michael Ward ist auch ein britischer Schauspieler. Wobei ich den tatsächlich nicht kenne. Den haben wir auch maximal in The Old Guard gesehen.
Ja, gesehen und vergessen. Ich meine, Sam Mendes ist ja auch ein britischer Regisseur. Es ist ein britischer Film, also es ist nicht verwunderlich, dass da viele britische Schauspieler
Richtig.
Sind.
Richtig! Ja, aber es ist verwunderlich, dass er es mit diesem Film nicht in die großen Säle geschafft hat, sondern eigentlich eher ist er so ein bisschen in den Kulturkinosälen hier untergegangen. Was auf der einen Seite ein bisschen schade ist, was ich auch auf der anderen Seite ein bisschen verstehen kann. Das Ganze hier ist ein historisch in die 80er Jahre eingebetteter Liebesfilm, der ganz viele Töpfchen bedient, sag ich mal. Wir haben hier Olivia Colman in der weiblichen Hauptrolle und Michael Ward in der männlichen Hauptrolle. Ne? Das heißt, wir haben zum einen einen Altersunterschied und zum anderen haben wir einen ethnischen Unterschied. Und die zwei werden hier halt im Laufe des Films zu einem Paar. Dazu kommt allerdings noch, dass unsere Hauptdarstellerin eine Störung, eine psychische Störung hat, was das Ganze nicht einfacher macht. Ich hatte gesagt, wir sind in den 80ern und wir sind vor allem, wir sind im Kinos. Wir sind im Empire Cinema an der Küste Südenglands hier komplett verortet. Und da spielt das Ganze auch.
Brighton oder was?
I don't know. Südengland, mehr weiß ich nicht. Wir befinden uns hier komplett in einem Kino. Wir haben den Colin Firth, der ein Kinobesitzer ist. Wir haben die Olivia Colman, die hier sozusagen die Managerin spielt. Und dann haben wir ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die halt hier eine Einlass machen, Theke und so weiter und so fort. Und das heißt, wir sehen sehr viel von diesem Kinoleben, ne? Das vor allem das, was ich aktuell ja noch mitmache, was du damals mitgemacht hast, was wir auf jeden Fall ausgiebig kennen. Allerdings in einer Zeit, in der das Kino anscheinend schon ein wenig stirbt. Weil dieses Kino, das ist ein sehr nobles Kino, ist halt so, was so den Luxusfaktor angeht, so Richtung Residenz. Aber halt natürlich nicht modern, aber schick, mit Vergoldungen und so weiter und so fort.
Also ich glaube, in den über 100 Jahren, in denen es Kino gibt, wurde das Kino schon mehrfach totgesagt.
Ja.
Also alle, ich glaube in jeder Dekade, es ist irgendwie so vorweg, oh nee, jetzt stirbt Kino aber wirklich.
Und zum Glück ist es das ja bis heute nicht. Aber hier werden auf jeden Fall Zeiten gezeigt, in denen das halt schon so ein bisschen den Bach runtergeht. Es werden Säle nicht bespielt. Ganz schön, wie sie das da integrieren, weil ein ganzer Gebäudeteil so nicht bespielt wird und dadurch ein Rückzugsort für die Mitarbeiter ist. Mhm. Aber wir sehen halt dann auch alltägliche Tätigkeiten in diesem Kino. Was wir tatsächlich nicht sehen, ist, was auf der Leinwand passiert. Also wir gehen in der Regel nicht in den Saal rein, wir sehen nicht, wie die Leute Kino gucken, sondern wir sind halt diejenigen, die gerade im Kino sitzen und sich das anschauen. Was allerdings dann auch eine Pointe hat, weil, damit nehme ich jetzt nicht viel vorweg, aber die Olivia Colman, die Hilary Small hier spielt, die ist in ihrem Leben noch nie in einem Saal drin gewesen. Sie leitet mehr oder weniger dieses Kino, aber sie hat noch nie einen Kinofilm gesehen. Muss halt mit ihrer Störung kämpfen und verliebt sich in den neuen, jungen Mitarbeiter. So, das heißt, da sind natürlich Probleme mit behaftet. Wir verfolgen eine ganze Zeit lang, was ich sehr cool fand, den Film Vorführer, der hier von Toby Jones gemimt wird. Das heißt, wir haben dann so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen. Wir haben ein bisschen Einblick in die Technik, ne, weil da halt noch 35mm halt gearbeitet wird.
Ich stelle mir gerade Toby Jones vor, wie der halt so diese riesigen Filmrollen auf den Teller hieft im Projektionsraum. Ist das irgendwie realistisch?
Ja, aber das hat man nicht gesehen.
Aha.
Ne, also das haben sie natürlich verschwiegen, weil er so groß ist wie eine Rolle, übertrieben formuliert. Das ist so die Geschichte und vor allem geht es dann natürlich auch so um die ethnischen Probleme. Wir haben hier so eine Art Aufstand der weißen Bevölkerung gegenüber den schwarzen Minderheiten. Wir haben das Thema Rassismus natürlich hier dann verarbeitet, das sich dann auch in Unruhen, sag ich mal, äußert, worin dann unsere Akteure ja auch involviert werden. Und wir haben natürlich vorweg das Thema der romantischen Beziehung und halt ihre Gesundheit, vor allem die psychische Gesundheit. Und vor allem so ein bisschen, was dann auch ihre Vergangenheit angeht, Verarbeitung dessen und das nimmt dann auch unerwartete Wege, wird dann letztlich dann eher zu einem, ja nicht erschütternden, aber zu einem melancholischen Drama, würde ich sagen, das so ein bisschen verschlüsselt ist. Womit ich halt auch so leichte Problemchen habe.
Da bin ich ja so gespannt drauf, was du jetzt dazu sagst, weil wir haben, lass mal kurz ein Zwischenfazit ziehen,
ja,
was wir halt haben, auf der Haben-Seite quasi.
Ja.
Regie, Drehbuch von Sam Mendes, auch mitproduziert von ihm.
Genau.
Top-Schauspieler dabei und Kamera von Roger Deakins.
Ja.
Und eine coole Idee eigentlich für ein Drama.
Ja.
Was kann da schief gehen, ist die Frage.
Das Problem ist halt, du hast große Erwartungen, wenn du diese ganzen Namen liest. Ne? Dann hast du noch Trent Reznor und Atticus Ross, die hier die Musik gemacht haben.
Genau.
Und du hast halt die ganzen Schauspieler und halt im Hintergrund halt noch die ganzen Filme, die Sam Mendes gemacht hat. Das heißt, die Erwartungshaltung ist halt riesig. Und nebenbei, Toby Jones ist für mich halt auch so einer der leider unterschätztesten Schauspieler überhaupt. Ich meine, der macht halt hauptsächlich Nebenrollen. Aber
der unterschätzen überhaupt? Ja, der spielt eher kleine Rollen, ne?
Ja. Ich find den großartig. Ja. Ich liebe den in all seinen Rollen. Ja, ich mag den halt auch voll und ganz.
Ist ganz netter Typ auch.
Für mich reiht der sich so ein bisschen ein bei Fabelmanns, weil es auch so eine Retrospektive ist auf eine Zeit, in der halt vor allem so das Kinofilm eine große Bedeutung hat, ne? Also das heißt, wer weiß, wie viel von Sam Mendes Erinnerungen dann halt in der Zeit selber halt verankert sind und Bezug zum Kino etc. pp. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Ne? Aber es ist halt immer so eine Art wehmütiger Blick in diese Zeit. Mein Problem war aber, dass er sich so ein bisschen verhaspelt. Ich finde, er legt sich da nicht so ganz fest, was er jetzt hier letztlich erzählen möchte. Und es ist halt für mich auch sehr schwer gewesen, irgendwie eine emotionale Bindung und Emanzipation vor allem halt auch für diese Liebesbeziehungen aufzubauen.
You mean empathy?
Right.
Das war anfangs noch okay, aber ihre pathologische Geschichte hat das Ganze dann irgendwie so ein bisschen untergraben und er erzählt dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt sehr sprunghaft. Das fand ich irgendwie ein bisschen durcheinander, unfokussiert.
Erzählt sie das denn, die Geschichte? Weil dann wäre sie ja eine unglaubwürdige Erzählerin. Quasi.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen mein Problem. Da entscheidet er sich nicht, weil es wechselt zwischen den beiden gefühlt. Großer Teil wird über sie erzählt, also aus ihrer Perspektive, und großer Teil wird aus seiner Perspektive erzählt. Das hat mich hier ein bisschen gestört, weil ich dann auch letztlich nicht wusste, auf wessen Seite ich hier stehe. Gut, ich meine, man entscheidet sich ja grundsätzlich nicht für eine Seite, aber ich habe schon gerne irgendwie, dass ich an einer Figur dranhänge. Das hat mich hier was irritiert. Ich sag nicht damit, dass er schlecht ist. Ne? Der ist schön eingefangen. Du hast Deakins erwähnt, tolle Kamera, schöne Musik, es sind schöne Bilder. Es ist natürlich dann teilweise auch romantisiert, was das Kino angeht. Großartiges Acting von Olivia Colman. Das ist großartig, was die Frau hier wieder liefert. Ich sehe die auch wirklich so gerne, weil die halt auch in solchen Figuren immer so schön aufgeht. Also jetzt schauspielerisch, weil sie halt auch gefordert ist. Das finde ich cool.
Ist halt eine Bank.
Ja, ja, genau.
Man weiß ja schon, wenn man die bucht, ne, was man bekommt. Ja. Und ist auch gut so.
Aber für mich ist dann irgendwie alles drumherum so ein bisschen blass geblieben. Also mit blass mehr so undurchsichtig, dass ich halt nicht genau wusste, was er jetzt hiermit wirklich erzählen möchte.
Aber dann habe ich was für dich.
Ja, was denn?
Die neue Staffel Black Mirror.
Okay.
Aber du warst noch nicht fertig, ne, mit deinem Fazit.
Ja, doch. Können wir gerne so übergehen.
Ich habe jetzt mal die Chance genutzt, da mal reinzugrätschen, weil ich gedacht habe, also wenn dir das so, du weißt nicht, ne, genau, was da passiert und so, das war eigentlich auch immer eine Sache von Black Mirror.
Ja.
Das war eine sehr mutige Serie, fand ich, häufig kreativ auch, als sie damals noch nicht bei Netflix waren.
Ja.
So war das zumindest, als die noch bei Channel 4 war, glaube ich.
Ja.
Und seit einiger Zeit ist die Serie ja zu Netflix gegangen. Also Netflix hat die ja wieder, hat die aufgegriffen, gerettet quasi und bringt jetzt da, hat der Bandersnatch gemacht zum Beispiel und bringt jetzt die neue Staffel.
Das ist jetzt die achte, ne?
Die sechste, glaube ich.
Ach krass.
Und ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen. Die haben alle so eine Laufzeit von 60 bis 80 Minuten. Teilweise fühlen die sich so an.
Echt?
Ja, normalerweise ist das so, dass es da immer nur einen Twist gibt, eine Überraschung oder irgendwie sowas, ne? Das ist immer so ein bisschen aus Twilight Zone und Tales from the Crypt und sowas. Aber halt dann also auf Sci-Fi-Level immer so häufig eine aktuelle oder zukünftige Technologie noch irgendwie da reingebracht. Leider muss ich da attestieren, dass die größte Überraschung in Black Mirror bisher ist, dass es keine Überraschungen gibt.
Okay.
Keine der ersten drei Folgen konnte großartig überraschen. Die hatten alle ganz nette Ideen, aber das, was die einem dann irgendwie als Twist oder als irgendwie tolle Handlungswendung oder irgendwie Handlungsentwicklung verkaufen wollten, haben haben hier meine Verlobte und ich haben das von Anfang an quasi vorausgesagt. Also das war so einfach zu antizipieren, dass das dann in dem Kontext keinen Spaß mehr macht, weil Black Mirror von sowas auch lebt. Mhm. Also in der ersten Folge, da geht es darum, die Joan ist so eine Chefin in so einer Firma, bla bla bla, ist scheiße zu ihren Mitarbeiterinnen und so weiter und so fort und kommt nach Hause, kotzt sich bei ihrem Mann aus und die machen halt Streamberry an, also Streamberry ist dann Netflix quasi. Okay. Und da läuft eine Serie, die heißt Joan is Awful. Mhm. Und dann ist es ihr ganzes Leben, was da gezeigt wird.
Okay.
Daraufhin gibt es halt von der Figur in dieser Serie auch nochmal das Gleiche. Und das ist zum Beispiel, also Salma Hayek spielt sie.
Okay.
Dann ruft sie, dann irgendwie beschwert sie sich halt bei Salma Hayek und Salma Hayek beschwert sich bei ihrem Agenten, weil das irgendwie so eine Technologie ist, dass halt Schauspieler ihr Gesicht und ne, ihre Mimik und Stimme abtreten und die das dann auf alle möglichen Figuren draufpacken können. Nette Idee, dies, das, aber was dann so am Ende passiert und das, was sie als Twist verkaufen, ja, ist dann halt irgendwie auch klar.
Ist awful.
Ja. Ja, awful ist es halt nicht. Das ist, es ist halt so, Und das ist halt für Black Mirror leider zu wenig. Viel zu wenig. Vor allem, wenn man sich mal anguckt, wie die Serie gestartet ist, ne? You're a fucking disappointment. Ja. In der zweiten Folge geht's um so einen Typen, der mit seiner neuen Freundin zu der Mutter fährt und die sind beides Filmstudenten und die wollen da eigentlich, ich weiß nicht mehr genau, irgendeinen Naturfilm drehen, irgendwie sowas. Da stellt sich aber raus, dass es in diesem kleinen Städtchen, Dörfchen in Irland, das ist glaube ich irgendwo, einen True Crime Fall gab. Also es gab halt, da ist ein Verbrechen passiert.
Ja.
Und dann denkt sie, es wäre voll cool, wenn wir halt so eine Dokumentation darüber machen würden. So, dann läuft die auf Streamberry, also es ist halt wieder so dieses, ne, klar, Netflix, True Crime-Doku, Meta-Meta-Ebene, okay, also die Meta-Ebenen sind auch super klar, versteht man alles auch und es ist sehr eindeutig alles, das heißt, ne, das hast du ja eben vermisst bei dem anderen Film, hier wärst du genau richtig aufgehoben, das ist nämlich alles super eindeutig. Und leider ist es auch da ziemlich voraussehbar, was dann da passiert. Also anscheinend sind da ein paar Leute involviert in dieses Verbrechen, was nicht rauskommen sollte und so weiter. Und das entwickelt sich dann. Aber es ist null überraschend. Ja, ich könnte es auch hier spoilern und egal. Naja, dritte Folge lebt von sehr gutem Schauspiel von Aaron Paul. Der spielt zusammen mit Josh Hartnett, der anscheinend jetzt wieder zurück ist.
Ja, auf jeden Fall.
Die spielen zwei Astronauten und haben auf der Erde Replikas, nennen die sich. Ja, das sind halt dann so, ja, wie so Roboter, keine Ahnung, die halt komplett aussehen wie Menschen. Kein Unterschied erkennbar, außer man nimmt die auseinander irgendwie, ne? Und die packen sich dann immer in so einen Stuhl, können sich dann irgendwie da, wenn die gerade nicht arbeiten auf der Raumstation, können die sich halt da anschließen. Und dann sind die auf der Erde bei ihren Familien. Das Problem ist halt nur, dass bei dem einen, bei Josh Hartnetts Familie, wird halt eingebrochen von so einer Gruppe. Da spielt hier der Bruder von Macaulay Culkin, der auch hier bei Lords of Chaos und so mitgespielt hat. So Manson-mäßig brechen die da ein und sagen, hier, wer ist denn hier der Replikant und bla 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 und wir sind für das wahre Leben etc. pp. Zerstören seinen Replikanten und töten die Familie. Zerstören vor allem auch so dieses Gerät, womit der halt wieder zurück kann.
Ja.
Dann baut er natürlich total ab, der Josh Hartnett, ne, lässt sich ein Bart wachsen, so dieses typischen Klischees halt, ne, so achtet nicht mehr auf sich.
Wird zum Zäufer.
Genau, der Aaron Paul, kennt man hier aus Breaking Bad und so, der bietet ihm an, dass er einmal sein Gerät da nutzen kann, um halt in seinem Replikanten zu seiner Familie zu kommen. Und alles, was dann passiert, sich entwickelt, ist von vornherein klar, dass das natürlich nicht gut gehen kann, ne? Weil natürlich ist dann irgendwie, dann macht er das nochmal und dann fängt er da an zu malen und die Frau findet ihn natürlich dann ganz toll, weil er andere Eigenschaften mitbringt als der eigentliche Mann. Das geht 80 Minuten, zieht sich aber wie, also wirklich über 2,5 Stunden und denkst immer so von wegen, ey, passiert da noch was? Passiert da noch irgendwas total Unvorhersehbares? Nö. Das einzig Coole ist, dass Aaron Paul halt diese beiden Rollen sehr, sehr gut spielt.
Mhm.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Nathan ist. Die vierte habe ich gesehen, da spielt Zazie Beetz mit, die wir hier aus Atlanta kennen oder Deadpool 2. Ich weiß nicht, ich bin da momentan nicht so angetan. Also fand ich sehr schwach von Black Mirror bisher. Sehr enttäuscht.
Unterwältigt.
So sieht's aus.
Das ist ja schade.
Da würde ich mich echt lieber mal ins Bett legen und mich eine Runde ausruhen.
Ich wollte aber noch kurz fragen, das ist wöchentlich oder ist das schon komplett drin?
Da ist es alles online.
Das heißt, du sprichst dann auch nochmal über die nächsten Folgen?
Weiß ich noch nicht. Momentan habe ich keinen Bock, mit dir anzugucken.
Okay, nach 3 Folgen schon raus. Na gut. Wie wäre es denn dann mit Walking Dead, den Spin-Offs?
Nachdem ich Walking Dead schon vor Jahren abgebrochen habe.
Wird Zeit, da wieder einzusteigen ins Game.
Ich habe die Comics gelesen von Robert Kirkman. Super gut, ich freue mich. Aber die Serie hat leider nie wirklich das Niveau erreichen können.
Ja gut, ich würde das glaube ich auch nur anfangen. Ich habe die letzte Staffel ja auch auch nicht zu Ende geschaut, aber ich würde, glaube ich, auch die neuen Staffeln nur angucken.
Du hast die letzte Staffel nicht zu Ende geguckt?
Ja.
So kurz vor Ende. Das ist so, du läufst den Marathon, ja, dir zwischendurch geht's dir total schlecht und scheiße und fragst dich, Mann, wieso mache ich das eigentlich? Was ist eine total dumme Idee? Quälst dich durch und dann so die letzten 100 Meter sagst du, ah nee, komm, dann laufe ich zu Fuß zurück oder was?
Ja, weil das Problem, das Problem war ja, dass der letzte Teil der letzten Staffel, dass der irgendwo gelandet ist, wo du für zahlen musst.
Ach so, vorher konntest du umsonst gucken, hat AMC dir das immer zugeschickt.
Nee, aber das war vorher alles bei Netflix und auch bei Amazon Prime.
Ja, stimmt.
Und nur wirklich die letzten, weiß ich nicht, 8 Folgen oder so, die gab es halt dann nicht mehr. Die musstest du dann halt irgendwo anders, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Ja. Es hat es mir irgendwie auch leicht gemacht, war jetzt ja auch nicht so begeistert. Aber ich würde halt sagen, so, wenn ich mal eine lange Zeit krank bin und Bettruhe brauche, dann gucke ich das zu Ende und fange vielleicht auch die neuen an. Mal schauen. Also wie gesagt, wenn ich eine Woche krankgeschrieben bin, kann mich dazu vielleicht was bewegen.
So wie die Protagonistin in dem Film, den du jetzt besprichst.
Was ist mit der?
Die hat auch Bettruhe verordnet bekommen.
Wieso hat die Bettruhe verordnet bekommen?
Weil sie schwanger ist?
Nein, nicht ganz. Das ist die Ursache.
Weil es Komplikationen gibt mit der Schwangerschaft. Weil sie gestresst ist von Depressionen oder so.
Genau, nein, die fällt die Treppe runter. Und das hat irgendwas bewirkt, dass das Kind irgendwie verschoben wird, und also im Mutterleib. Ja. Und wenn sie jetzt zu viel Stress hat und
dann
sich
kommt
es
aus dem Arsch raus, oder was?
Genau. Woher weißt du das? Ja, jetzt hast du das Ende gespoilert. Nein, das war ein Spaß.
Ja, das wär aber lustig gewesen.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, was da genau die Erklärung
war.
So
wie Night of the Virgin, also 20 Minuten lang so ein Dämon auskacken. Ja, das ist auch so.
Geil.
Will ich auch nochmal gucken, den Film. Okay, Bad Rest, der Trailer hat schon tierisch genervt auf dem Fantasy-Filmfest. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du dazu erzählen kannst.
Den haben wir ja auch 16 Mal, naja, nicht so viel, aber wir haben den auf jeden Fall vor jedem Film, den wir gesehen haben, mindestens einmal gesehen.
Ja.
Du wolltest ja, dass der in einer der Listen landet. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich glaube, da ist noch Potenzial, alle Richtungen, vor allem aber auch in die negative Richtung. Was ich aber vorweg schon mal sagen kann, ist, das wäre eine Überleitung zu dem Black Mirror-Geschehen. Dieser Film, der ist natürlich auch arm an Überraschungen, weil hier natürlich alles vorweg klar ist. Das Einzige, was mich hier sehr überrascht hat, ist der Ausgang dieser Geschichte.
Also gibt es doch eine Überraschung.
Das Einzige. Aber diese eine Überraschung am Schluss, die ist eigentlich auch nicht überraschend, sondern es ist nur überraschend, wie das gemacht wird und aus welcher Perspektive das in Anführungsstrichen gezeigt wird. Mhm. Wie das umgesetzt wurde. Ich muss sagen, das Ende hat mich echt zum Lachen gebracht.
War das beabsichtigt?
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Das war eher so Richtung, es sollte kitschig sein, das war es auch, aber irgendwie auch so eine ernste, emotionale Note mit sich bringen. Und letztlich auch die Wichtigkeit des Themas, das hier behandelt wird, irgendwie nochmal visuell darstellen, in gewisser Form. Weil der Horror, auch im Mainstream, hat ja mittlerweile erkannt, dass wir ein Thema brauchen. Irgendein Trauma, das verarbeitet werden muss. Oder in diesem Fall, das haben ja auch hier dieses Jahr schon Evil Dead Rise und andere Filme vorgemacht, ne? Thema Mutter und Mutterschaft. Muss hier exerziert werden.
Rosemary's Baby.
Genau. Das kriegst du geboten. Allerdings natürlich nicht ausgeklügelt, nicht geil dargestellt, nicht irgendwie schön inszeniert und so weiter und so fort, sondern in einem ganz gewöhnlichen 0815 Jumpscare-Horror-Werk.
Das ist ja genau das, was ich nach dem Trailer erwartet habe.
Ja, genau. Deshalb arm an Überraschungen. Mhm. Es gibt zwei unfassbar lustige Szenen. Die Geschichte nochmal ganz kurz, das hatte ich jetzt ja noch nicht gesagt. Frau hat Unfall, kriegt Bettruhe verordnet. Somit spielt der ganze Film in einem Haus, in dem sie mit ihrem Mann gerade eingezogen ist.
Natürlich, es ist immer irgendein Haus, in dem sie gerade eingezogen ist.
Genau.
Dann passieren dann komische Sachen,
genau,
die sie sieht und hört. Und,
richtig. Ja, genau. Das ganz, das Normalste bei Haunted House-Films.
Poltergeist, Amityville Horror, was auch immer.
Genau, kannst du alle aufzählen. Nur halt mit dem Problem, dass es modern ist. Ne? Das heißt, die telefoniert mit ihren Earpads und so ein Scheiß, wo ich dann auch schon denke, na bitte, das brauche ich nicht, das passt irgendwie nicht. Ich sehe mich da so zurück an die...
Ja gut, soll die da so ein Weltscheiden-Telefon bedienen oder was?
Die soll gar nicht telefonieren!
So ein Telegramm tippen, so tick, 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 tick,
Die sollen nicht reden, okay? Die sollen einfach mal die Fresse halten. Die sollen sich hier nicht über ihre Probleme, und das ist so albern, wie die über ihre Probleme reden und wie er dann versucht, irgendwie zwischen Mann und Frau hier irgendwie ein Dilemma aufzubauen, ne? So von wegen, ne, sie...
Wusstest
sie
du noch nicht, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind? Da kann ich dir Mario Barth empfehlen, der erklärt dir das.
Ja, stimmt. Ja, habe ich tatsächlich wenig von gesehen. Ne? Vielleicht kann er mich da ja mal ein bisschen aufklären. Aber es ist schon sehr einfallslos, wie sie hier versuchen, irgendwie diese Beziehung auch so ein bisschen zu gefährden. Weil der Mann ist eigentlich auch mehr oder weniger er die ganze Zeit abwesend, weil er einen wichtigen Job hat, keine Ahnung, der erfährt 0,0 Zeichnung. Sieht so ein bisschen aus wie Casey Affleck in Billig, also hier in Wish oder wie das Ding da heißt.
Auf Wish bestellt, ja.
Genau.
Oder auf Temu.
Bitte?
Ist auch so, Temu ist jetzt auch so ein Ding.
Kenn ich nicht.
Ja.
Kriegt man auch alles billig?
Ja, ja, ist auch so China-Zeug.
Ja gut, ich meine, alles ist China-Zeug.
Naja, das stimmt
auch, schon. Auch das Teure.
Ich habe letztens gelesen, dass der Made in China-Aufkleber in Südkorea hergestellt wird. Das fand ich irgendwie ganz lustig.
Ja.
Falls es stimmt. Egal, das muss doch nicht mal stimmen. Ich finde einfach die Geschichte gut. Ne?
Auf
die Geschichte
Fall.
Muss nicht wahr sein, die muss nur gut erzählt sein.
Richtig. Ja, weil so letztlich geht es dann auch um die Rolle der Frau, beziehungsweise die Rolle der Mutter. Es kommt dann natürlich noch so eine omenmäßige Frau hinzu, die dann, gut, es gibt halt kein Kind, auf das er aufpassen könnte, ne? Aber macht halt so den Anschein, als also ist eine Hebamme.
Die ist dann so ein bisschen creepy, so wie die in Poltergeist, die alte
ja,
Frau.
Ja, so ein bisschen. Also ja, zumindest natürlich. So angedeutet. Letztlich puppt sie sich dann auch als Rachel, weil sie dann halt, ist halt im Bett. Das Einzige, was sie hat, ist Internet, Laptop und dann googelt sie, ne? Und es ist klar, dass irgendwas Blödes in diesem Haus passiert ist, ne? Und so weiter und so fort. Ich würde nichts, ich könnte
nicht,
alles erzählen, ja, ich würde nichts spoilern.
Genau, ja, das ist wie bei Black Mirror halt, ne? Genau. Ist das nicht so, wenn die da hinfahren, dass da noch so ein alter Mann da steht, der gruselig aussieht, so ein alter bärtiger Mann, der sagt so, zieht nicht in dieses Haus ein. Hier ist was Schlimmes passiert. Aber was ist denn passiert? und dann geht der weg, so, und murmelt irgendwas vor sich hin und dann hören die das nicht mehr so. Aber was ist hier passiert?
Das haben sie ja schon im 4. oder nach dem 5. Freitag der 13. haben sie das ja abgeschafft. Nee, die sind auch schon direkt am Haus. Aber natürlich wird alles am Schluss aufgeklärt und ich fand's schade, dass sie es geschafft haben, eine eigentlich nicht gute Idee, aber zumindest haben sie es ja mit der Idee geschafft, sie festzusetzen in einer Räumlichkeit. Ne? Also es könnte klaustrophobisch sein. Ja, sie kann eigentlich raus, weißt du? Sie soll halt nur nicht. Das ist halt auch noch so ein Problem.
Bettruhe heißt ja auch nicht, dass man 24 Stunden im Bett liegen muss.
Ja gut, aber der Mann rastet halt jedes Mal aus, wenn sie aufsteht und irgendwie Post annimmt oder so. Und dann ist halt schon direkt Weltkrieg.
Ich denke, der ist nicht da.
Ja, ab und zu ist er da. Ansonsten wäre sie ja wirklich ganz alleine. Dann wäre ja, das wäre ja richtig langweilig, weil er ist ja auch, was die Jumpscares angeht, ist er natürlich wiederholend.
Ah, da kommt er wieder um die Ecke, auf einmal ist es nur der Mann, ne? Oder was?
Dann, nee, das nicht. Aber der Spiegel. Also wenn du einmal einen Spiegel siehst, dann weißt du sofort, was der mit dem Spiegel macht.
Oh, nee.
Das ist total nervig.
Oh, springt auch eine Katze aus dem Schrank oder so?
Die Katze siehst du ja im Trailer.
Stimmt, das ist ja sogar, ja klar.
Genau.
Stimmt, ja, ja.
Die Katze hat natürlich viele solcher Auftritte.
Die Andrea. Die Dame, die uns beigebracht hat, wie man
Bela Lugosi
richtig ausspricht,
die
hatten wir zum Geburtstag. Ich habe die letztens erst getroffen. Also das Geschenk kam sehr spät an. So, und ich habe jetzt seit kurzem, habe ich hier ein Filmklischee-Bingo. Also es ist quasi so ein Bullshit-Bingo für Filme.
Okay.
Also die größten beiden Kartenstapel sind Action und Horror. Und dann gibt es noch kleinere für Komödie und für Sci-Fi-Fantasy. Und dann ziehst du halt ein paar Karten, kannst dann gucken, also wie viel. Und dann guckst du halt zum Beispiel einen Horrorfilm. Und dann sind halt so Klischees auf den Karten. Und wer dann halt alle Klischees durch hat, hat dann halt quasi Bullshit-Bingo. Hat das dann gewonnen.
Ja, cool.
Das ist der perfekte Film für sowas, ne?
Definitiv. Es ist ein, zweimal hat es eine gewisse Wirkung. Thema Kinder, Mutter, das heißt, Thema Kinder ist hier natürlich auch. Das heißt, es kommt vielleicht auch mal ein Kind vor, was halt von vornherein schon gruselig ist, aber auch wirklich eine gruselige Szene in gewisser Form halt generieren kann.
Wir wollen das ja diesen Film auch nicht absprechen, dass da nicht auch hier und da mal gruselige Szenen drin sind.
Ja, genau.
Dass das vielleicht auch mal spannend ist. Es ist ja nicht so, als wenn es das gar nicht berühren würde, aber eben zum Großteil nicht, ne?
Ja, zum maximal geringen Teil. Was schade ist, weil wie gesagt, eigentlich dieses räumliche Festsetzen birgt ja schon mal ein gewisses Potenzial, wird halt hier leider nur nicht genutzt und man sieht sie halt eigentlich auch nur recherchieren, rumschreien und bibbern. Und wirklich viel erfahren wir halt auch nicht über diese Themen, die er hier irgendwie versucht abzuarbeiten bzw. zu bedienen. Ja, für den Mainstream-Gucker würde ich sagen, kann man natürlich gerne reingehen. Es ist so für die Generation, für die Smile schon zu hart ist, beziehungsweise die maximalen Gefallen an solchen Filmen finden, aber es ist halt nichts für etwas anspruchsvollere Horror-Gourmets.
Die sind auch gar nicht die Zielgruppe, glaube ich. Ne?
Genau, genau. Aber der ist auch wirklich, der ist ja bei uns nicht gelaufen. Ich glaube, der hat kaum große Kinos gesehen. Also der wurde kaum in großen Kinos gezeigt. Es sind wirklich nur so ein paar kleine. Also eine große Auswertung hatte der nicht. Und das Lustige ist, der lief bei uns in der Sneak und läuft dann nicht im regulären Programm. Fand ich schon ein bisschen komisch.
Aussagekräftig, ja.
Ja, es ist halt eigentlich immer Jan Garant, Also die modernen Horrorfilme, hier The Nun kommt ja jetzt auch bald neuer.
Endlich.
Dieses Jahr meine ich zumindest.
Oh, ich habe so ein geiles T-Shirt gesehen.
Insidious kommt auch noch.
Ja, ja, stimmt. Diese von, die kommen ja ständig, ständig raus.
Was für ein T-Shirt?
So ein geiles T-Shirt, ne? Da ist halt so eine Nonne in so einem Kampfjet und da steht Top Nun. im Schriftzug von Top Gun. Ich finde es so gut.
Ja, cool. Er könnte von Movies of the Multiverse sein.
Ja, wir nehmen ja bestehende Sachen, die es halt schon gibt. Wir sind ein bisschen fauler, aber das fand ich schon. Es ist so simpel, es ist so dumpf, aber es ist so schön. Was auch geil, er sieht cool aus, ist so gezeichnet.
Ah, okay. Ja, kannst du dir ja mal drucken lassen oder so. Also, ich kann ihn natürlich nicht empfehlen. Ich weiß noch nicht, ob er auf einer Liste landen wird.
Müssen wir auch so eine Liste machen, die durchschnittlichsten Filme des Jahres.
Das hat doch CSB schon, ne? Die haben doch einen eigenen Award dafür auch gemacht.
Das stimmt. Die machen auch Sachen, die wir machen, dann können wir auch Sachen, die die mal machen, machen.
Stimmt. Machen, machen. Ja. Hauptsache machen, ne? Wir sind Macher. Ich bin aber vor allem daran, ja, nicht interessiert, aber ich bin schon gespannt darauf, in welche Richtung es für Melissa Barrera geht, ne, die hier die Hauptrolle spielt, die ja auch in Scream schon die Hauptrolle gespielt hat. Weil ich mir vorstellen kann, dass die es in der Branche, also in der Horror-Bubble, sag ich jetzt mal, also in Horrorfilmen, zu einer Scream-Queen tatsächlich schaffen könnte.
Echt?
Ich könnte, weil ich nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten, sondern so gemischt aussehen und ich glaube, die ist auch relativ beliebt und sie kann ganz gut schreien.
Ja, aber das ist doch alles, was eine Scream Queen braucht.
Ja, ich habe ja nur gesagt, dass es schauspielerisch für mich jetzt nicht überzeugend ist, groß, was sie zeigt.
Ja, nicht alle Scream Queens waren unbedingt großartige Schauspielerinnen. Ne?
Das sage ich ja nicht.
Okay, soll ich dann mal über einen schöneren Film sprechen? Einer, der so aus unserer Zeit eher ist, mit dem wir eher was anfangen können.
Ich bin schon sehr gespannt.
Endlich rausgekommen, jetzt in einem Mediabook in drei verschiedenen Covern, glaube ich, von Mediatarget /Studiokanal, endlich auf Deutsch hier komplett ungeschnitten zu haben in einer Top-Edition Asphaltkannibalen.
Oh!
Oder auch Cannibal Apocalypse oder der Film hat 10 verschiedene Namen. Habe ich jetzt gerade alle nicht vorliegen. Ah. Ich habe mir da mein favorisiertes Cover ausgesucht. Und es ist ein Film von Antonio Margheriti. Und da habe ich auch mit Erschrecken festgestellt, dass der Giovanni Lombardo Radice, der hier eine der, ist in Nebenrolle, aber ist schon eine wichtige Figur, dass der auch schon gestorben ist.
Oh.
Das ist unglaublich. Und zwar in diesem Jahr, 27. April.
Ach was?
23. Unglaublich. Hauptrolle spielt John Saxon, der auch vor ein paar Jahren ja erst gestorben ist. Und ich habe in letzter Zeit viele Filme geguckt, da ist mir auch aufgefallen, dass viele von den Menschen da drin schon gestorben sind. Und das ist sehr schade. Aber darum soll es nicht gehen. Asphaltkannibalen, ja, ist so ein Klassiker aus den 80ern, aus dem Jahr 1980, wie gesagt, von Regisseur Antonio Margheriti.
Ancora?
Margheriti.
Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole.
Margheriti.
Weil das war natürlich auch der Inside-Gag von Tarantino, den Namen da reinzubringen. Mhm. Und hier geht's darum, es ist jetzt nicht so diese klassische Kannibalengeschichte oder so Mondo-Kannibale oder Cannibal Holocaust oder Cannibal Ferox und so in die Richtung. Jetzt sieht das Thema hier so ein bisschen anders auf. Und das finde ich halt so geil an dem Film. Das ist so, dass Vietnam-Veteranen halt so einen Schaden erleiden, also einen psychischen Schaden. Mhm. Denn der Norman Hopper, gespielt von John Saxon, der rettet zwei Kollegen, die schon im Dschungel wurden die gefangen von den Vietcong, vom Vietcong.
Ja.
Und die haben da angefangen, Menschenfleisch zu fressen, weil die, glaube ich, sonst nichts bekommen haben. Ne? Ja. Und als er die rettet, haben sie ihn dann gebissen und so. Und dann verbreitet sich das so langsam wie so ein Virus. Ne? Dass alle, die dann irgendwie gebissen werden, auch Lust auf Menschenfleisch bekommen. Er ähnelt sehr Zombiefilmen oder sonstigen, also Kannibalismus wird übertragen über so ein Virus. Aber das steht natürlich als Metapher für etwas, sodass halt diese posttraumatischen Erlebnisse oder diese posttraumatischen Symptome, dass die sich halt wie ein Virus verbreiten.
Mhm.
Das finde ich halt so schön, dass der so diese Metapher und diese andere Ebene noch hat, was der Krieg mit einem macht und die Sachen, die man da erlebt.
Zum Zombie.
Ja, genau. Und dass sich das eben auch dann in der Gesellschaft dann verbreitet. Also, dass man halt der Gesellschaft dann, ja, was Schlechtes tut, weil einfach diese Erlebnisse sich in einen hineinfressen und dann frisst man andere. Er hatte auch immer so ein bisschen Probleme, der Film, so mit der Zensur, ne, weil da gibt es schon ein paar gorige Szenen, so ein bisschen splatterig. Es ist halt so, dass der Norman, der Hopper, dann diese Lust auf Fleisch selbst merkt und dann irgendwann auch so die Nachbarstochter, die ist so ein bisschen verknallt in denen, das ist aber natürlich viel zu jung. Und irgendwann kommt er ihr aber nahe und beißt sie anscheinend.
Okay.
Also wir sehen erstmal gar nicht, was er macht und denken so, oh krass, er hat die jetzt da auf den Bauch geküsst oder so, was hat er da gemacht? Wir wissen es gar nicht, ne? Das ist auch so ein bisschen so nebulös und irgendwie ganz merkwürdig. Und sie sagt ihm aber am nächsten Tag, dass sie das ganz toll fand und so, ne? Und es kommt halt raus, dass er sie gebissen hat. Und ja, er nimmt da Abstand von, weil er auch weiß, so von wegen, ey, das ist, nee, das geht, das kann ich nicht machen hier, ne? Naja, gut, einer seiner Kollegen, nämlich der Charlie, gespielt von dem Giovanni Lombardo Radice, der eben auch in Cannibal Ferox mitgespielt hat. Und der hat auch in Aquarius hier Stage Fright auch mitgespielt. Cool. Also den kennen viele. Hat auch bei Ein Zombie hing am Glockenseil.
Geile. Und wir, Henker haben dicke Arme. Super. Hey, boah. Hey, Dracula 12, Schlachtfest im Zentralfriedhof.
Ist ein italienischer, war ein italienischer Schauspieler, den viele eben aus diesen ganzen Genrefilmen kennen dürfen, also das Gesicht auf jeden Fall. Und der nimmt da irgendwie eine Geisel und der Hopper will ihn dann da irgendwie retten mit der Polizei. Auf jeden Fall, der Hopper merkt dann irgendwann auch diesen Hunger auf Menschenfleisch. Mhm. Und er zusammen mit den Tom, den Dritten im Bunde, treffen sie dann auch noch in der psychiatrischen Anstalt. Der Hopper rettet die beiden und dann sind sie auf der Flucht. Und das ist auch irgendwie sehr interessant, dass eben die Hauptfigur, Hopper, mit dem wir uns eigentlich identifizieren am Anfang, dass der dann eigentlich auch einer von diesen in Anführungsstrichen Asphaltkannibalen ist.
Oh.
Dann dreht sich das so ein bisschen. Dann ist er quasi einer der Bösen. Und dann macht eben die Polizei bzw. das Militär auch Jagd auf die und gibt es ein paar Shootouts und ein paar Splatter-Szenen und so. Der ist cool gemacht, hat auch noch schöne Pointe. So die letzte Einstellung ist echt cool. Und hier sind einige Extras drauf. Es gibt ein Interview mit Tony King. Es gibt eine Kurzdokumentation, die geht so eine Stunde. Ich habe die nicht ganz sehen können, so eine halbe Stunde geguckt, fand ich sehr interessant. Interviews mit John Saxon, mit Giovanni Lombardo Radice, mit dem Antonio Margheriti noch, der ja auch inzwischen verstorben ist. Schon länger. Und das Interessante, also es gibt noch ein Video-Essay von Professor Dr. Markus Stielegger, was ein bisschen überbelichtet ist, also von der Dingseinstellung. Böse Zungen würden sagen, das, was sie sehen, ist unterbelichtet, aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall, HD, Top-Bild, super cool. Und es gibt ein 24-seitiges Art-Booklet.
Was heißt das?
Ja, da ist kein Text drin. Also da hat jetzt nicht irgendwie ein Kollege einen Text zu dem Film geschrieben, sondern da sind einfach Bilder, Aushangfotos, alternative Kinoplakate. Ja, und so ein paar Infos noch drin, so zu Cast und so. Also einfach nur Daten. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also verwundert, wusste ich nicht. Habe ich nicht mit gerechnet, aber kann man auch mal machen. Muss ja nicht immer ein Text sein.
Vielleicht wollte ja keiner ein Booklet schreiben.
Ja. weiß ich nicht, ist aber, also es muss ja auch nicht immer sein, ne? Es gibt natürlich Booklet-Texte, die sehr schöne eine Edition ergänzen, werden gleich über einen Film sprechen, das ist nämlich der Fall, bietet viele Hintergrundinfos und so weiter, und hier muss es ja nicht sein, weil man bekommt es auch alles in den Interviews mit, also in der Doku, im Interview und auch über den Video-Essay tatsächlich, und ich will den jetzt auch nicht schlecht reden, es war ein Gag, haha. Ja, cooler Film in einer coolen Edition, kann ich wirklich nur empfehlen, also wer den noch nicht in der Sammlung hat, spätestens jetzt, war auch auf der Börse, ich war gestern auf der Filmbörse in Köln, war der auch sehr gefragt. Oh, vollkommen zu Recht.
Das ist ja mal eine traurige Geschichte.
Ja, ne?
Scheiße.
Absolute Empfehlung, Asphaltkannibalen natürlich. John Saxon, auch sehr interessant, was der da so alles erzählt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber er hatte auch ein bisschen Probleme mit der Gewalt in dem Film und hat auch teilweise nicht verstanden, so was da jetzt, warum jetzt hier Sachen passieren und so. Obwohl er halt natürlich sehr gut Italienisch kann, weil er sich in zig italienischen Filmproduktionen mitgespielt hat.
Ja.
Ne, hier bei Bava auch und so. Und sehr schön, was sie so alles so über die Hintergründe erzählen. Auch der Giovanni Lombardo Radice, sehr sympathischer Typ, ein echter Künstler. Top.
Ja, der John Saxon ist schon ein Schauspieler, der weit rumgekommen ist und der auch sehr viele unterschiedliche Genres
bedient hat.
Genau, finde ich sehr cool. Er hat ja auch ein paar Western mitgespielt, aber dazu kommen wir ja wahrscheinlich später. Zuerst mal gibt es einen Aufstand.
Genau, wir haben ja dieses Paket geschickt bekommen von Wicked Vision. Mhm. Da packen wir uns immer wieder mal so einen Film raus. Jetzt sind auch drei Filme aus der Black Cinema Collection drin. Ich glaube Nummer 12, Nummer 3, Nummer 14.
Aha.
Wir haben uns der Nummer 12 gewidmet. Also es gibt ja diese Black Cinema Collection, habe ich auch mal bei Instagram gezeigt und so weiter. Und auch mal drüber gesprochen in so einer Box. Da sind 10 Filme drin. Da waren hier so Coffee, Foxy Brown und so weiter. Und jetzt gibt's ja den zweiten Teil davon. Also eine zweite Box, wieder mit 10 Filmen. Wenn man die Box kauft, ist die Nummer 11, glaube ich, inkludiert. Genau wie bei der ersten Box war die Nummer 1 inkludiert. Und jetzt haben wir die Nummer 12 geholt. Riot. Ausbruch der Verdammten. Mit dem fantastischen Jim Brown in der Hauptrolle. Der auch ja dieses Jahr verstorben ist.
Aha.
Es ist sehr traurig. Der war ja Footballspieler. Wir haben nicht so viele Filme mit ihm besprochen, aber Slaughter zum Beispiel. Das ist, glaube ich, sogar die Nummer 1 der Black Cinema Collection. Da spielt er die Hauptrolle in so einer James Bond Version trifft auf Blaxploitation, könnte man sagen. Hier hat jetzt Buzz Coolidge einen Roman, der ja auch Riot heißt, von Frank Ely adaptiert. Frank Ely war im Gefängnis und war so Wiederholungstäter, ist immer wieder da reingerutscht und irgendwann hat er sich gedacht, so, will ich auch nicht mein ganzes Leben lang machen und hat angefangen, Bücher über das Schreiben, über das Geschichtenerzählen zu lesen und hat dann auch Geschichten geschrieben und irgendwann hat er halt Riot verfasst. Roman kam dann so 66 raus, 1966 natürlich und 1969 kam dann der Film dazu, von Buzz Coolidge produziert, präsentiert von William Castle, den du ja hier auch schon besprochen hast.
Mehrfach,
der für seine Gimmicks bekannt ist, ne, dass er irgendwie so Geister durchs Kino hat fliegen lassen oder Elektroschocks in den Sitz oder was auch immer.
Genau. Gab's hier leider nicht.
Nee. Er hat ja auch, also zu dem Zeitpunkt ging es ihm auch nicht so gut, muss man sagen. Er war da gesundheitlich, war da nicht großartig am Set. Er hat da nicht so viel seine Finger im Spiel gehabt.
Er war auch kurz bevor er seine Karriere beendet hat.
Genau.
Einige Jahre. Aber ja.
Ja, aber der hat danach nicht mehr so viel gemacht.
Genau.
Ja, die haben hier in dem Arizona State Prison gedreht und bis auf natürlich Jim Brown und Gene Hackman, der die zweite Hauptrolle quasi spielt, und noch ein paar andere, da haben, ich glaube, ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall sehr viele Insassen und auch Gefängniswärter haben hier mitgespielt.
Ja.
Und die haben in diesem Gefängnis gedreht. Sehr, sehr krass. Und im Prinzip, ja, du hast gesagt, es geht um einen Aufstand und der deutsche Titel heißt Ausbruch der Verdammten, aber eigentlich ist es weder wirklich ein Aufstand noch ein richtiger Ausbruch. Also es ist irgendwie... Es ist beides immer nur so ein bisschen.
Naja, ein Aufstand ist es schon, die haben Geiseln.
Ja, die betonen immer, dass es kein Aufstand ist, sondern eigentlich, dass sie nur darauf aufmerksam machen wollen, dass es ihnen schlecht geht. Was ja auch okay ist, denn jetzt müssen wir es natürlich, jetzt wird es wieder politisch, es wird so politisch. 60er Jahre ist gerade in den USA, ne, angestiftet von Rosa Parks zuvor natürlich. Die marginalisierten Gruppen, sagen wir mal, vor allem jetzt auch Schwarze, Dunkelhäutige und so weiter, haben ja den Aufstand geprobt, haben sich aufgelehnt, ne, haben gesehen, so, wir wollen auch ein Stück vom Kuchen haben. So, und es kann nicht sein, dass wir hier ständig unterdrückt werden. Dann wurden auch zum ersten Mal die Schulen zusammengelegt, also dass irgendwie Schwarze und Weiße dann ja zusammen Unterricht machen durften und so weiter und so fort.
Ganz schlimme Idee.
Ja, und im Zuge dessen kam dann eben auch so Literatur raus. Die Sache ist aber, dass der Frank Ely, der war Weißer, der hatte in seiner Geschichte aber auch jetzt keinen schwarzen Hauptdarsteller. Dadurch, dass man jetzt hier Jim Brown als einen der Hauptdarsteller genommen hat, hat man wieder dieses Thema drin,
ja,
und macht es somit eben noch politisch brisanter, als es eh schon ist. Weil es natürlich hier viel Kritik am Gefängnissystem, überhaupt an fehlende Rehabilitierungsmöglichkeiten, es geht um Unterdrückung der Insassen und so weiter und so fort.
Ja.
Und die haben halt die Schnauze voll und sehen eine Möglichkeit, indem sie die Wärter als Geisel nehmen und Gene Hackman, der hier Red heißt, weil er rotes Haar hat.
Was Quatsch ist.
Sieht sehr schön aus, ja. Schön gefärbt. Ein bisschen aus wie der Woody Harrelson in Venom 2. Er nutzt die Zeit zu verhandeln mit den anderen Wärtern hier und mit dem Gefängnisdirektor, der übrigens von dem wirklichen Gefängnisdirektor gespielt wurde.
Ja.
Ja. Und er nutzt eigentlich nur diese Verhandlungen, um Zeit zu schinden, damit die währenddessen einen Tunnel graben können.
Spoiler.
Ist das ein Spoiler?
Ja.
Es steht in der Synopsis drin, auf der Verpackung hier.
Da machen wir es uns aber auch einfach, ne? Wenn die Synopsis vorgibt, was Spoiler ist und was nicht Spoiler ist.
Ja, okay, ne, finde ich krass, aber ja gut, dann hast du das jetzt weggepiept. Auf jeden Fall nutzt er die Zeit anderweitig. Um einen Ausbruch zu planen. Der ist nämlich da was am Planen dran.
Ja.
So, und der Jim Brown, der muss sich jetzt entscheiden, okay, was für ein Typ Mann bin ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und so weiter. Und dann irgendwann proben die wirklich den Aufstand, die Insassen, und sagen dann auch, hier, Nein, also irgendwann, lassen die auch ihre Wut an den Geiseln aus, an den Wärtern, was ja eigentlich nicht so sein soll, aber naja, es ist halt sehr interessant, wie die dann auch so das Thema Sexualität im Gefängnis darstellen.
Ja, ziemlich schwul.
Ja, 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 klar, bleibt nicht viel anderes übrig, aber sehr, sehr interessant, dass es so ausführlich da gezeigt wird. Ja, Peter, was sagst du denn zu dem Film? Ich habe jetzt schon so detailliert den Film beschrieben.
Naja, detailliert ist übertrieben, aber du hast eigentlich alles gesagt, was man sagen kann.
Ach, das glaube ich nicht.
Nein. Ja, ich möchte Gene Hackman hier ganz stark hervorheben.
Weil er weiß es.
Nee, weil er der einzig gute Schauspieler hier ist. Aber das macht ja nichts.
Ja, Jim Brown war nie ein guter Schauspieler. War wohl, glaube ich, ein ganz guter Footballer. Aber
genau,
das Schauspiel nicht. Aber ist egal. Er ist als Typ ist er ja cool.
Genau, er ist sympathisch, auf jeden Fall. Und der hat jetzt auch nicht, vom Text her nicht ganz so viel. Gut, hat Gene Hackman jetzt auch nicht, weil Jim Brown schon mehr Screentime hat. Aber egal. Ich finde das cool, dass das diesen realistischen Touch hat, dadurch, dass dann halt auch wirklich Real-Life-Leute dabei waren. Es war für mich eine schwierige Sichtung, sagen wir es mal so.
Mhm.
Er hat in gewissen Phasen in gewissen Teilen hat er großen Spaß gemacht. Ich muss sagen, das Finale fand ich das Highlight, weil da wirklich zum ersten Mal Spannung aufgekommen ist und das auch dramaturgisch so funktioniert hat.
Da sagst du was, Spannung ist hier Mangelware leider.
Ja, genau. Das ist halt das Problem. Der funktioniert dramaturgisch nicht so ganz.
Er ist leider auch ein bisschen langweilig zwischendrin.
Genau. Und es besteht halt auch keine direkte Bedrohung, beziehungsweise die Insassen haben nicht das Problem, dass sie glauben müssen, dass das jetzt schnell niedergemetzelt wird, der Aufstand. Weil der Gefängnisdirektor selber ist ja der, der auch eine gewisse Zeit abwesend ist, oder?
Mhm.
Der kommt ja dann erst quasi zum Schluss wieder und erst dann ist ja, was ich albern finde, dieser ganze Apparat erst wieder handlungsfähig. Weil vorher passiert halt nichts. Du hast halt keine Dringlichkeit. Die Insassen, die können halt machen, was sie wollen, aber es wird halt auch nicht viel gemacht. Das Einzige ist halt dieses Abwägen vom Cully Briston, hier Jim Brown, der halt so ein bisschen auch vermittelt zwischen den Parteien, zwischen den Insassen, vor allem halt Gene Hackman und Konsorten, und den Wächter, die halt als Geiseln gehalten werden, weil er schon in gewisser Form der Vernünftigste ist und der halt auch nicht möchte, dass das eskaliert. Aber ich sehe halt nie diese Gefahr, dass das wirklich eskaliert.
Ja, und diesen Zwiespalt, also dass er da so hin und her gerissen ist, was wohl im Buch Hauptthema ist, das bringt ja nicht so rüber.
Ja.
Und da ist auch so der Fokus nicht drauf. Ich meine, trotzdem, es ist ein sehr schwitziger Film, muss man auch dazu sagen. Das
stimmt.
In Arizona, alle schwitzen hier. Und so. Also die Atmosphäre schon da drin, das ist schon spürbar.
Ja.
Ein bisschen die Anspannung, aber nicht wirklich Spannung.
Genau.
Weil die Dringlichkeit eben fehlt, wie du sagst. Und
genau.
Das ist halt schade, das wird erst gegen Ende, wenn die andere Partei dann eben auch bereit ist, wieder etwas zu tun, wieder aktiv zu werden, dann wird es auch cool für den Zuschauer. Aber ich muss auch sagen, zwischendurch habe ich mich leider ein bisschen gelangweilt. Ich gedacht habe, okay, dafür sind die Dialoge nicht stark genug, dafür ist das, was zwischen den Figuren passiert, reißt es leider nicht so mit. Ich verstehe genau, wo das herkommt. Es ist natürlich auch so im politischen Kontext gesehen.
Das ist schon wieder so politisch.
Wenn man das jetzt mal zu der politischen und sozialen Situation damals zuordnet in den USA, ne, dann passt das auch wieder alles. Ne? Dann versteht man das auch und kann da auch mehr drin sehen. Es ist dann nur als Film gegen Ende erst dann wieder cool anzuschauen.
Ja.
Und da geht man dann auch mit. Und das Ende ist hier auch ein bisschen anders als im Buch. Im Buch war es wesentlich pessimistischer. Hier gibt es ja noch Hoffnung.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist natürlich auch ein schönes, starkes Zeichen zum Beispiel an die schwarze Bevölkerung.
Ja.
Deswegen ist das natürlich auch ein passender Beitrag für die Black Cinema Collection. Und da muss ich sagen, das hier zum Beispiel ist ein Booklet von Christoph N. Kellerbach. Und ich sage das nicht, weil wir befreundet sind. Ich habe es mir durchgelesen. Das bringt wirklich sehr, sehr viele Hintergründe. Also das alles, was ich jetzt auch über den Autor gesagt habe und so, das weiß ich nur, weil ich das durchgelesen habe.
Mhm.
Da waren noch mehr Infos drin, wirklich zur ganzen Produktion, was sie da gemacht haben und auch eben zu der politischen Situation in den USA zu der Zeit. Man kann das dann super gut einordnen und am Ende hat er nochmal ein, zwei Absätze eigene Gedanken dazu, ordnet es ein, rückt es ins richtige Licht. Und in dem Zusammenhang funktioniert das. Es ist auch ganz gut. Als Film muss ich sagen, ja, Anfang und Ende cool, zwischendrin leider schwach.
Ja, schade.
Außer halt so diese Szene mit diesen sexualisierten Sachen. Das ist auf jeden Fall, das hat man sich, glaube ich, sonst nicht so getraut, das in der Form darzustellen.
Ich hätte mir mehr Waffen in dem Kontext gewünscht. Also zumindest mehr Einsatz von Waffen.
Mehr Gewehre?
Ja, genau.
Mindestens 100 Gewehre?
Mindestens.
Ja, ich habe den Western 100 Gewehre gesehen. Oder auf Deutsch 100 Rifles. Und nicht Richard Rifles, 100 Rifles. Habe ich mir angeguckt, möchte ich nur ganz kurz was zu sagen, weil da auch James Brown, ja gut, heißt ja eigentlich James Brown, abgekürzt Jim Brown auch mitspielt, aber eben auch Burt Reynolds und die fantastische Rachel Welch.
Oh!
Und dann ist mir aufgefallen, dass alle drei dieser Hauptdarsteller schon tot sind.
Die Rachel Welch ist tot?
Ja, die ist auch gestorben.
Wann ist sie denn gestorben?
Das kann ich dir ganz genau sagen, und zwar am 15. Februar dieses Jahres.
Krass!
Es ist unglaublich. Ja, die war ja eine absolute sexy Ikone, so Playboy-Girl der 60er und 70er.
Die sah mit 70 noch ziemlich gut aus.
Ja?
Ja, glaube ich. Oder
Gilf,
mit 60.
Gilf.
Nee, aber ich meine, die hat ja, glaube ich, auch ein bisschen was machen lassen, aber
bestimmt.
Lange Zeit konnte man sie ansehen.
Ja, also egal. 100 Gewehre aus dem Jahr 1969 mit diesen drei Hauptdarstellern. Rachel Welch, ihr kann man wirklich nur vorwerfen, dass sie in dem Film nicht oben ohne zu sehen ist.
Wieso ihr? Das muss man dem Regisseur vorwerfen.
Ja, oder der Produktion, dass sie dafür die Kohle nicht locker gemacht haben. Das ist sehr schade. Also es kommt paar Mal dazu, dass man denkt, oh, jetzt schon? Oder sie wäscht sich halt dann mit einem Oberteil.
Darauf wartest du also die ganze Zeit?
Die ist schon sehr sexy. Also zumindest in den 60er, 70ern war die schon extrem sexy. Und sie spielt hier eine Mexikanerin.
Frau?
Ja, sie spielt eine Frau tatsächlich. Die Sarita. Eine Mexikanerin, die so eine Gegenbewegung zu dem General anführt. Und dazu kommt der Burt Reynolds, der von dem Jim Brown gesucht wird. Also Jim Brown ist ein Sheriff, der den Gangster sozusagen Burt Reynolds sucht. Burt Reynolds ist in Mexiko, Jim Brown kommt dahin, dann ist aber da der General, der dann sagt so, hier, was macht ihr hier, hin und her, und auf jeden Fall irgendwann, es kommt, wie es kommen muss, die schließen sich halt zusammen und kämpfen dann gegen den General, weil die Sache ist, weil der hat irgendwie Geld gestohlen, also der Burt Reynolds hat Geld gestohlen, Jim Brown sagt, wo ist das Geld, dann sagt er, habe ich nicht mehr, der, wie, was, wo ist das denn, und er hat halt von diesem Geld 100 Gewehre gekauft, um diesen Aufstand gegen den General zu unterstützen. Das ist ein ziemlich cooler Western von Tom Gries mit Musik von Jerry Goldsmith.
Okay.
Der macht Spaß, auch wenn, also so dieses Dreiergespann ist schon ganz cool, auch wenn er manchmal so ein bisschen redundant ist. Ne? Also es ist dann ähnlich wie bei Riot, ne? Dass dann zwischendurch, dann labern die halt und dann wechselt da wieder sowas und denkt man so, ah, komm ein bisschen in die Pötte. Aber da sind ein paar sehr coole Szenen, vor allem das, wo sie dann sich in so einem Wasserspeicher oder mit dem Wasser, was aus so einem Wasserspeicher kommt, wäscht, um dann halt diesen Zug mit den Handlangern des Generals komplett abzulenken und dann aus dem Hinterhalt kommen dann die Kollegen da, weil die arbeiten dann natürlich dann auch mit so einer Mini-Armee dann zusammen. Das ist schon sehr cool, ne? Also wird auch geballert und so, gibt ein paar coole Sprüche und natürlich Burt Reynolds und Jim Brown sind sich ja nicht ganz grün und hauen sich da auch mal aufs Maul. Also ja, ist ein unterhaltsamer Western, den man sich mal geben kann. Ich bin ja da nicht so bewandert, was Western angeht, und habe jetzt mal ein bisschen nachgeholt, denn wir haben ja einen Patreon-Pick diese Woche gezogen, der auch ein Western ist.
Ja.
Also habe ich mich mal in dem Thema da, wir haben nämlich Riot geguckt und da habe ich gedacht, ach komm, Jim Brown, da kann ich endlich mal 100 Gewehre gucken, den ich also für wenig Geld mal bei Amazon bestellt habe, so ein, ohne Witz, für ein paar Euro ein Steelbook mit einem Plastikschuber. Das ist doch fair.
Ja.
Und dann passte natürlich der Mann, der Liberty Valance erschossen hat, beziehungsweise im Original heißt er The Man Who Shot Liberty Valance, und da war ich sehr überrascht, dass sie wirklich tatsächlich diesen Titel einfach übersetzt haben.
Wieso?
Weil die das sonst nicht so häufig machen.
Doch, in der Zeit schon.
Ja, vielleicht.
Ja, definitiv. Und abgesehen davon, das waren ja auch einfach zu übersetzende Titel. Wie willst du denn das sonst übersetzen?
Also Riot heißt Ausbruch der Verdammten. Das ist aus dem selben Jahr. 69. Ach, nee, The Man Who Shot, sorry.
Ist 62.
Es ist im selben Jahr wie 100 Gewehre. Sorry. Ach so, okay. Sorry, ich habe mein Gehirn schmilzt schon wieder.
Macht nichts.
Ja, da habe ich wieder durcheinander. Ja, Peter, dann sag du mal was, damit das hier mal wieder in die Spur kommt hier.
Ich wollte dir aber zuerst eine Frage stellen, bevor das passiert. Welcher Regisseur ist mehrfach unter den umsatzstärksten Western je zu finden?
Clint Eastwood.
Nein.
Ach so, hier, der Mann, der das Auto erfordert, nicht Tom Ford, sondern John Ford.
Leider nicht, weil John Ford ist nämlich eigentlich einer derer, die dahin gehört, weil der ja wirklich mit dem Western verankert ist.
Ja, wie Sergio Leone.
Genau.
Oder wie Sergio Corbucci.
Ja, nee, es ist Tarantino.
Ja, okay.
Django Unchained und Hateful Eight. Damit hat er über eine halbe Milliarde Dollar zusammen erwirtschaftet.
Okay, es geht jetzt nur um eingespieltes Ergebnis.
Ja, sag ich ja, Umsatzstärkste.
Ja, okay.
Ja, finde ich aber trotzdem schade.
Ich weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen hinkt.
Nee, das zeigt auf jeden Fall, wie erfolgreich wirkliche Spätwestern wurden. Weil du findest halt in den Top Ten ist nichts vor 1990 zu finden.
Was dann erbarmungslos und sowas?
Erbarmungslos ist drin.
Ja, klar. In der Top Ten auf jeden Fall, zu Recht.
Genau, ja, auf jeden Fall. True Grit ist, meine ich, auch noch drin.
Ah ja, stimmt, der war auch so ein Oscar-Erfolg.
Genau, der mit dem Wolf-Tanz.
Ah, stimmt, ja, ja, klar.
Aber wir haben uns jetzt ja den Pick vom guten Florian, vom flinken Florian angeguckt. The Man Who Shot Liberty Valance von John Ford aus dem Jahre 1962 mit 2,5 großen Ikonen des Westerns. Wieso
ja,
2,5?
Ja, weil er natürlich hat genau den Film gewählt, um dir mal zu zeigen, dass John Wayne eben nicht immer nur der gute Strahlemann war.
Ja, warte mal ganz kurz. John Wayne hat hier aber auch eine Nebenrolle, ne? Er ist nicht in der Hauptrolle.
Das stimmt, aber er ist eine sehr wichtige Rolle.
Ja, aber eine für eine Aussage des Films. Weil im Subtext schlummert immer noch seine ursprüngliche Figur, die wird halt nur unterdrückt.
Wegen der guten Absicht jetzt, oder was? Wirfst du dem Mann jetzt gute Absicht vor?
Nee, warte mal ganz kurz. Es wird hier schon, also ist schon klar, ne? Er schießt und damit wird die Gewalt legitimiert. Das ist nichts anderes, als der das in den anderen Western gemacht hat, nur dass es hier nicht offensichtlich war.
Ja, ja. Ich habe gedacht, dir ging es immer um dieses Saubermann-Image.
Nee, ganz und gar nicht. Mir ging es halt immer darum, dass er derjenige ist, der von den Regisseuren aus natürlich geschrieben oder von den Drehbuchautoren, ne, die Figuren halt, die er gespielt hat. Er war immer derjenige, der als einziger töten durfte. Die Gewalt, die von ihm ausging, war immer legitimiert.
Okay. Also du meinst 2,5. Das heißt also, der halbe ist John Wayne.
Nein, der halbe ist Lee Marvin. Weil Lee Marvin eigentlich ein großer Actionheld als Westernheld war. Deshalb 2,5 Westernhelden.
Okay, das war nämlich dann meine Frage. Okay, ansonsten Lee Van Cleef und John Wayne.
Nee, James Stewart.
Ja, dann sind es aber drei. Also Lee Van Cleef kann man schon eigentlich auch.
Ja, hast recht. Aber
der hatte noch eine kleinere Rolle. Kommt ja wirklich nur.
Deshalb hatte ich den ja gerade auch ein bisschen vergessen. Ja. Hast recht.
Das hat mich total gewundert. Auf einmal taucht der da auf und ich so, was macht der Lee Van Cleef da? So.
Ja, ja.
Warum ist denn nur so eine kleine Rolle? Also das hat mich ein bisschen gewundert. Kann aber auch sein, dass er erst später größerer Schauspieler wurde.
Ja, der wurde ja dann auch wie Clint in Italien hauptsächlich groß.
Ja, gut, guck mal, ganz kurz zur Geschichte. Es kommt ein Typ wieder in seine Heimatstadt, er kommt aber jetzt aus der großen Stadt, hat studiert und so weiter. Der wird gespielt von James Stewart, wie mein Opa immer gesagt hat. Mein Opa war in amerikanischer Gefangenschaft und das war so seine kleine Rache, dass er immer die amerikanischen Namen immer so verballhornt hat und alle immer so, der heißt James Stewart. Der so, ja, der James Stewart und so. Hat sich immer so ein bisschen über die Amis lustig gemacht.
Der Stewart.
Der kommt da mit seiner Freundin dahin und auf dem Weg dahin trifft er eben auf den Liberty Valance, gespielt von Lee Marvin. Der Kutsche oder was? Ne, er will auf jeden Fall überfallen oder überfällt ihn und der James Stewart lässt das aber nicht so mit sich machen, wie der Liberty Valance das gewohnt ist. Der Stoddard heißt er, ne? Genau. Also der Stoddard lässt das nicht so über sich ergehen, wie der Liberty Valance das gewohnt ist und der hat mit ihm halt so eine Rechnung offen. Mhm. Und gleichzeitig will der auch, der will da irgendwas Politisches machen. Er ist schon wieder politisch jetzt. Es ist auch ein politischer Film.
Das muss man total. Ja
dann sagen.
Ich dachte, nee, stimmt, den Wright meintest du eigentlich, aber stimmt, der hier ist sogar noch mal politischer.
Der ist auch sehr, ja, was ist politisch? Ja, ist auf jeden Fall sehr, auch sehr politisch.
Liegt auf jeden Fall politisch noch weiter in der Vergangenheit, der amerikanischen Vergangenheit.
Ja, genau. Auf jeden Fall, er möchte so ein bisschen dieses, also er trifft jetzt so mit modernen Gedanken auf dieses noch etwas, sag ich, rückblickende kleine Städtchen.
Ja.
Und, also Shinbone heißt es, genau, die Kleinstadt Shinbone. Da möchte er jetzt so ein bisschen was Neues reinbringen. Ne? Also möchte das ein bisschen organisierter aufziehen und dann gibt es halt so eine, was ist, Bürgermeisterwahl oder sowas, keine Ahnung, stellt sich auf, aber er hat immer noch diese Rechnung offen mit dem Liberty Valance und Liberty Valance ist halt voll der Revolverheld. James Stewart, aka der Stoddard, kann halt gar nichts mit dem Revolver. Wer aber als einziger in Shinbone keine Angst vor Liberty Valance hat, ist natürlich John Wayne, aka Tom Donovan. Und der kann auch richtig gut schießen, sagt aber, er will das nicht machen und bietet aber an, den James Stewart zu trainieren.
Ja.
Und dann sind es eben diese beiden Handlungsstränge. Also auf der einen Seite geht es darum, irgendwie das Städtchen politisch in eine neue Richtung zu bringen. Und da ist natürlich der Liberty Valance dagegen, dass der neue Typ, der da zurückkommt, da irgendwie jetzt hier frischen Wind reinbringt, weil er ist ja zufrieden mit dem Gangstergehabe, was er da machen kann, mit seiner Narrenfreiheit, weil alle Angst vor ihm haben und der Stoddard, genau, der will also einmal diese politische Sache und dann gibt's noch dieses Duell, was da irgendwie in der Schwebe ist. Also diese Auseinandersetzung, der Konflikt, der dann irgendwie per Schießeisen noch auf Lösung wartet.
Ja, kurz zusammengefasst, James Stewart spielt einen guten Amerikaner, der Demokratie in dieses kleine Scheißdorf bringen möchte, um da halt für Recht und Ordnung zu sorgen.
Ja, das kann man so sagen. USA! USA.
Und das möchte er ja eigentlich erstmal mit gewaltlosen Mitteln.
Mit Bildung.
Genau, und Gesetzen, ne, weil er ist ja Anwalt. Und
Anwalt!
Okay, wer war das?
Fear and Loathing in Las Vegas.
Also sagt der Johnny?
Mhm.
Okay, ja, ist schon zu lange her.
Ich habe meinen Anwalt bei mir.
Benicio del Toro ist ja sein Anwalt.
Ja, stimmt. Aber das ist ja das, was hier auch gegenübergestellt wird. Du hast ja Bildung schon gesagt, weil es ist ja quasi Bildung gegen Gewalt. Und das Interessante ist ja, dass letztlich beides zusammenarbeiten muss, um das Böse hier mehr oder weniger aufzuhalten.
Ja.
Aber er bringt halt mit der Bildung, ne, was dann auch in gewisser Form dann dadurch, dass er dann einen politischen Prozess, Demokratie und so weiter halt reinbringt, bringt er auf jeden Fall allen Bürgern die Möglichkeit der Wahl. Nicht nur der Wahl für, ne, wer Bürgermeister wird, wer Sheriff wird, wer dies und das wird, sondern auch, wie man sich solchen Dingen halt gegenstellen kann, ohne Gewalt.
Ja, und das kennt das Shinbone-Städtchen halt nicht. Ne?
Genau, genau.
Also bisher.
Ja, wie finden wir das?
Ich finde den Film echt stark.
Ja, es ist auch einer der stärksten Western überhaupt.
Weil der ist inhaltlich sehr, sehr stark. Ne?
Ja.
Er hat natürlich Top-Schauspieler, wie gesagt, Nebenrollen. Woody Strode hier als Pompey. Kennen wir ja auch aus verschiedenen Western. Spielen wir das Lied vom Tod, glaube ich, auch.
Ja.
Vera Miles auch cool und Lee Van Cleef halt. Also schauspielerisch ist das alles cool. Das ist auch cool in Szene gesetzt. Der Film sieht gut aus, ist stark gespielt und vor allem ist er halt inhaltlich sehr, sehr cool.
Genau.
Diese Story, also 2 Stunden Polit-Western-Drama, könnte man schon sagen. Sehr gelungen. Also hat mich wirklich überzeugt und dann auch wieder auf den Geschmack gebracht, ja, ich sollte mehr Western gucken. Aber es sind halt auch nicht alle Western so gut, wie das immer so ist. Ne? Guckst einen guten Horrorfilm, sagst, ja geil, jetzt gucke ich Horror und dann guckst du Bad Rest oder The Nun oder so.
Ja gut, aber ich meine, John Ford ist halt auch wirklich ein Name im Genre, also da kann, okay. Den kannst du halt da nicht wegkriegen.
Ja, okay, das stimmt schon, ja.
Und hat mir auf jeden Fall jetzt auch wieder Geschmack gemacht, mehr nochmal von Ford zu sehen.
Gibt's auch bald im Kino wieder, Indiana Jones.
Mit Harrison Ford.
Richtig.
Ja, ist aber nicht John Ford, John Ford ist ja leider auch schon tot.
Ja, gibt tatsächlich auch eine Ford-Werbung, ne? Also eine Werbung von Ford, die Werbung für Indiana Jones macht.
Echt?
Ja, yep. Okay. Und die sagen Indianer da, die sagen nicht Native American.
Ja, scheiße.
Native American Jones.
Spinner.
Das ist schon wieder so politisch.
Aber ja.
Ich mache das jetzt so wie so einen anderen Podcast oder wie früher in so bescheuerten Comedy-Sendungen. Ich erfinde hier so ein alter Ego. Und da kommt irgendwie so Alman Achim oder so. Und Alman Achim spricht immer so. Und wie kommt denn? Und sagt, jetzt werden die wieder politisch. Und dann fängt er an zu heulen. Und so.
Den mag ich noch nicht.
Es macht aber Spaß, den zu machen.
Ja, der hört sich auf jeden Fall an wie vom Mundstuhl hier, der eine.
Ja, der hört sich vor allem an wie voll Asitoni. Der kommt das ja mit dem. Das ist immer das Gleiche.
Ach so. Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt tatsächlich mehr Mundstuhl-Assoziationen. Abgesehen davon, dass hier Asitoni halt auch ein Unsympath ist. Auch wenn er die Wahrheit sagt.
Das ist der Wahrheit. Nee, okay, also The Man Who Shot Liberty Valance. Sehr, sehr gut. Großartig. Daumen hoch. Absolute Empfehlung. Was wolltest du noch sagen?
Ja, genau. Ich wollte nicht darüber so wegblasen, weil wie er das auch erzählt, ist halt, finde ich, in ein paar Facetten genial. Wenn wir beispielsweise uns den, also nur so kleine Elemente hier angucken. Zum Beispiel der bei der Zeitung, der, wie heißt das? Zeitungsbeauftragte hier, der Redakteur, was ja, hier.
Der zusammengeballert wird vom
genau,
Liberty Valance, also geschlagen. Ja.
Der steht für Pressefreiheit und muss dafür sein Leben geben, aber die Pressefreiheit ist ihm halt so wichtig, dass er dafür sein Leben gibt.
Ja.
Ganz wichtige Aussage in einer sehr schönen Szene und das hast hier am laufenden Bande, dann hast du lustige Szenen, wie, ich weiß nicht mehr genau, welche Situation das war, aber das war irgendwie so einer der Nebenfiguren, meine ich. Oder es war, glaube ich, sogar John Wayne, der gefragt wird so von wegen, was er denn suche und dann sagt er so von wegen, ja, ich suche mein Glück, das ist mein gutes Recht als Amerikaner. sowas finde ich dann halt auch echt lustig.
Ich fand es eigentlich viel lustiger, als er da sich die Whisky reinkippt und Lee Van Cleefel da den Aufstand anzetteln. Er sagt so, er packt den einfach, schmeißt ihn raus und sagt so, wenn ich Whisky trinke, will ich meine Ruhe haben.
Das genau.
Finde ich auch sehr geil.
Auf jeden Fall. Ja, klasse. Also gut, könnte man immer weiter drüber reden. Wichtig ist halt, dass er, ich sag mal, Bildungswestern ist, ne? Weil in der Regel die Dörfer, die Einwohner auch immer relativ bildungsfern gezeichnet wurden.
So wie in Sonneborn.
Sonneborn ist doch hier der von der Partei, oder?
Ja, ja, aber das ist...
Ach, wo doch. Jetzt die AfD gewonnen hat.
Ja, es ist eine Gemeinde in Thüringen. Ja.
Ja, okay, stimmt.
Zeigt ja wieder einiges. Jetzt ist der schon wieder politisch. Riecht sich der Alman Arim, riecht sich auf.
Oh ja, sollte man sich auch darüber aufregen.
Oh Peter, nee, das ist zu politisch jetzt von dir.
Entschuldigung.
Dass du immer so politisch korrekt sein musst.
Nee, das ist nicht politisch korrekt.
So nervig.
Nee, überhaupt nicht. Aber sowas dann halt auch in so kleinen Szenen wie beispielsweise so gewinnt er ja seine Frau für sich. Das ist ja nicht von vornherein die Frau von ihm, die Halle Stoddard, die von Vera Miles gespielt wird.
Der John Wayne ist ja scharf auf die.
Genau, und der
hat ja quasi seinen Colt auf sie gerichtet.
Genau, und der Ranson, der schafft es ja in gewisser Form, sie rumzukriegen, indem er sie beispielsweise das Lesen lehrt.
Weil er so intelligent ist. Das ist so ein Talent. Intelligenz macht genau. Sexy.
Ist auf so. Jeden Fall. Ja, und das ist halt auch das Schöne, dass halt im Fokus halt eben kein Revolverheld steht. Und das sind halt dann auch so die Western, wo ich sage, da ist dann halt ein Held auch gerechtfertigt.
Genau, er macht das ja, also ja, Spoiler jetzt, ne? Also schwierig jetzt mit dem Titel und so. Ich wollte jetzt was dazu sagen. Kann man das sagen?
Dass er erschossen wird, das sagt der Titel tatsächlich.
Stimmt, Liberty Valance wird erschossen, ne? Aber die Sache ist halt, von wem er erschossen wird. Und vor allem, nach außen hin wird ja gesagt, Person X hat ihn erschossen, aber es war ja eigentlich Person Y. Das weiß aber nur keiner, aber das Gute ist, es ist halt für den Erfolg dieser Figur ist es halt wichtig.
Das weiß jeder und das ist halt die Sache. Das weißt du, weil ich hatte den Film vor Ewigkeiten gesehen, ich habe mich da nicht mehr groß dran erinnert, aber Das ist klar, wer geschossen hat oder warum geschossen wurde.
Ja, aber Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, die wissen
das. Das ist egal, doch. Das ist, ansonsten funktioniert, kann dieser Film in keinerlei Hinsicht funktionieren. Und genau das ist ja das, was ich so schön an diesem Western finde, weil er so viel auch bestätigt.
Ich wollte das jetzt nur nicht ausformulieren, weil wenn Leute den Film noch nicht gesehen haben.
Ich habe es ja auch nicht ausformuliert. Ich habe nur gesagt, dass es klar ist, was.
Ja, natürlich, aber die Leute in dem Film, also das Volk, weiß das ja nicht.
Genau, stimmt.
Ne? So, die wissen das ja auch nicht. Und das ist ja wichtig für die eine Person, dass sie eben Erfolg hat, dass die in dem, und was der Person eigentlich auch gar nicht recht ist, aber es ist wichtig, um ans Ziel zu kommen. Und das ist das Clevere, ne? Dass eben, du sagst es ja, der Revolver steht nicht im Fokus, ist auch absolut richtig. Er muss aber trotzdem etwas machen. Ja, wir reden ja so im heißen Brei, ne? Aber es ist irgendwie das Zusammenspiel aus beidem, was zu dem wichtigen Erfolg für Shin Bone oder für die Demokratie, sagen wir es mal so.
Ja, und das macht den Film auch zu einem schönen Meta-Western.
Total.
Weil letztlich ist es ja dann auch eine Lüge, die dazu führt, dass etwas Positives entsteht. Das ist sozusagen runtergebrochen dann auch das, worauf Amerika basiert.
Einer muss die Drecksarbeit machen und die anderen, die dann da oben auf der Bühne stehen und dann mit der strahlend weißen Weste, die verbuchen den Erfolg für sich und haben dann das Sagen.
Aber nochmal ganz kurz, um darauf einzugehen, der Unterschied bei John Wayne ist halt in diesem Falle, dass John Wayne sonst in den Filmen, in denen er meistens die Hauptrolle gespielt hat, eben trotzdem auch, wenn er andere erschossen hat, unter anderem Indianer, dass er als Held gefeiert wurde oder beziehungsweise als Held gezeichnet wurde.
Mhm.
Und das war immer das, was ich ihm in Anführungsstrichen, sondern eher seiner Darstellung halt immer irgendwie, was mir da immer missenfallen hat.
Trotzdem bin ich froh, dass der Flo sich das hier gewünscht hat.
Wieso trotzdem? Gerade das macht den Film ja so geil.
Ja, ja, aber er hat es sich denn aus einem gewissen Grund gewünscht, weil er dir was zeigen wollte. Damit. Wollte, dass wir einen Film gucken, in dem John Wayne eben nicht der strahlende Held ist. Und darum ging es dir aber gar nicht. Aber ist egal, wir haben den geguckt und es ist ja trotzdem ein geiler Film. Und das ist trotzdem alles super.
Ja, und vor allem bestätigt der Film mich eigentlich in dem, was ich immer über ihn gedacht habe und was ich nicht geil fand. Und egal, großartiger Film, großartiger Patreon-Pick.
Ja, hier passt es ja auch. Also deswegen, ist ja alles cool.
Super geil.
Also, Peter, ich muss los, weil ich muss diese zwei Leute anrufen, die nächste Woche dann in die Sendung kommen.
Ah ja, okay.
Beziehungsweise, ich habe schon mal rumgefragt, die Einzigen, die Zeit haben, sind der Alessandro und der Steffen. Also nehmen wir die beiden.
Ach verdammt, ich dachte, wir kriegen coole Leute zusammen.
Ja, habe ich auch gedacht. Müssen wir mit den beiden Vorlieben nehmen.
In der 300. finden wir dann jemanden Cooles.
Ja, lass mal einfach ins Wasser fallen.
Oder so.
Genau. Falls wir es bis zur 300. schaffen, ich hoffe. Ne? Also bisher lief es ganz gut. Ja, also nächste Woche, 200. Folge Cinephile mit zwei ganz besonderen Gästen, Steffen und Alessandro. Und da besprechen wir zwei sehr besondere Filme, die beide für viele Überraschungen gesorgt haben. Es wird großartig. Und danach in der Woche bin ich im Urlaub. Ist egal, wir sprechen über Native American Jones. Also, weil alles andere ist mir zu politisch. Und also. Bis zum nächsten, sage ich mal. Ne? Vielen Dank, Peter. Vielen Dank an die Patrons. Vielen Dank an die Filmfressfamilie. Bis zum nächsten.
Ja, sehr schön. War mir eine Freude. Wir hatten ja auch wieder ein paar Highlights dabei. Immer schön. Und besonders, wenn ein geiler Patreon-Pick dabei ist. Da bin ich mal gespannt, was uns da nächste Woche erwartet. Wenn ihr uns unterstützen wollt oder einfach dieses Programm hier erweitern wollt mit euren Wünschen, dann werdet einfach Patreon. Kostet auch nicht viel, 5 Euro im Monat. Und ihr könnt euch 4 bis 5 Filme leisten. Quatsch. Es ist so viele Wochen hat der Monat. Ich meine natürlich jeden Monat einen Film wünschen. Aber dadurch werdet ihr auf jeden Fall das Programm... Nee, stimmt. Die Sache ist ja, der Monat hat 4 bis 5 Wochen. Das heißt, wir besprechen 4 bis 5 Patreon-Picks. Das war die Kalkulation, die ich eigentlich machen wollte. Egal. Einen Wunsch habt ihr frei. Ach, ich reg mich hier gerade. Du bist noch da?
Ja, ich bin da. Komm, lass einfach Feierabend machen. Die Leute sollen Patreon-Abo abschließen und sich auf die nächsten Folgen und Videos freuen.
Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, nächstes Video könnt ihr euch besonders drauf freuen. Das ist nämlich ein Quiz geworden. Ein XXLJGA-Quiz. Was das für einen Hintergrund hat, verrate ich nicht.
Kannst aber verraten, wer dabei ist.
Echt? Okay, gut. Der gute Steffen, der Trash-Taucher. Der gute Alessandro von Cinema Volante. Die beiden, die uns ja auch in der nächsten Folge beglücken dürfen. Der gute... Daniel Gores vom Podcast Bullets and Fists. Und dann haben wir noch den Thilo von...
Die große Johans und eine Stunde Horror mit Antje Wessels.
Genau, das wollte ich gesagt haben. Und als besonderen Special Guest Booklet Master Christoph Endpunkt Kellerbach.
Und wir werden endlich verraten, wofür das Endpunkt steht.
Tun wir das.
Nein, tun wir nicht. Egal. Schaltet trotzdem ein. Es ist sehr cool.
Ich dachte, du sagst das jetzt, damit die Zahlen durch die Decke gehen. Egal, genau. Bei so viel Star Power wird die Folge eh durch die Decke gehen.
Ich hoffe, also es hat sehr viel Spaß gemacht, sie zu drehen. Es hat viel Spaß gemacht, sie zu schneiden. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, die macht allen anderen auch so viel Spaß. Jetzt lass mal Feierabend machen.
Davon gehe ich aus. Gut, dann werde ich meine Floskel noch runterrattern. Ich freue mich und hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.
Tschö.